Aus dem November 2021 hören Sie heute eine Wiederholung bei Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Ein Barolo Jahrgang 2008, das ist für mein Empfinden richtig alt, der ist immerhin 13 Jahre. Werner, als ich dir das kürzlich erzählt habe, dass ich so einen aus meinem Weinkeller geholt und getrunken habe, da hast du aber sofort gesagt, na, den hättest du ruhig noch ein bisschen liegen lassen können. Was hat er denn nach 13 Jahren noch nicht, was er vielleicht nach 16, 17, 18 Jahren gehabt hätte?
Reife, schlicht und einfach. Also nach 13 hatte er, man konnte ihn trinken, bin ich sicher. Aber es ist ohne weiteres möglich, so einen Wein auch deutlich länger liegen zu lassen.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber steht der Weinmann Werner Eckert, ich bin Dominik Bartoschek. Und wir wollen heute drüber reden, wann ist ein Wein eigentlich trinkreif? Wann macht man den am besten auf? Und deswegen komme ich jetzt nochmal kurz auf den Barolo zurück. Wann hätte ich den denn trinken sollen, deiner Meinung nach?
Wie gesagt, das war schon okay, aber den hättest du auch in 5 Jahren sicherlich noch vielleicht mit sogar an der Stelle mehr Genuss getrunken. Hängt ein bisschen vom Jahrgang natürlich ab und vom Winzer, aber das gehört zu den wenigen Weinen, die halt tatsächlich von einem langen, wirklich langen Lager auch noch profitieren können.
Also man konnte ihn schon sehr gut trinken, das kann ich an der Stelle nochmal sagen. Aber wenn du jetzt sagst, ich hätte ihn noch 5, 6 Jahre im Keller liegen lassen können, woher hätte ich das wissen können, sollen, müssen? Also gibt's da so eine Faustregel, Barolo immer 18 Jahre?
Nein, dazu gibt es Fachliteratur in der Tat. Diese Fragen bei den High-End-Weinen, das ist das, was die Weinzeitschriften und die Weinbücher eben am Leben hält und die Autoren nährt, weil einfach das eine Geschichte ist für eine sehr kleine Klientel. Wir reden da gerade über ein ziemliches Luxusproblem am oberen Ende des Weinmarktes.
Gut, dann lass uns mal eine Stufe runtergehen auf diese Alltagsweine. Da ist, glaube ich, ziemlich klar, dass man die nicht 13 Jahre im Keller liegen lässt, bevor man sie trinkt, ne?
Ja, also den richtigen normalen Alltagswein ganz sicher nicht. Im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten, wo man Wein generell lagern musste eigentlich, ist das heute so, dass die Weine in aller Regel für den Direktkonsum gemacht sind. Und das muss man sich immer auch vergegenwärtigen. Das gilt für weitaus die größte Menge. Die sind dann eigentlich am besten, wenn sie 4 Wochen nach der Füllung geruht haben, nicht mehr füllkrank sind, wie man das sagt, dann sind die fertig. Und da tut sich auch nicht so super viel. Bei den Weißweinen schon eher gar nicht. Wenn die in Klarglasflaschen sind, werden sie rapide schlechter und zwar ziemlich schnell. Und selbst bei den Rotweinen ist da nicht, bei den einfachen ist da nicht so viel Entwicklung drin, wie man manchmal denkt. Wenn die nach 2 Jahren getrunken sind, dann ist aber auch Zeit gewesen.
Also das ist so der Maßstab. Die ersten 1, 2 Jahre, nachdem sie angebaut wurden, sollte ich die
Weißweine eigentlich ein Jahr eher, die Konsumweine, gerade die aus dem Handel. Bei den Winzern kann man sich immer erkundigen. Da macht sich so langsam wieder eine Bewegung bemerkbar, die auf höhere Lagerbarkeit zielt. Denn man muss die Weine sozusagen vorbereiten fürs Lager. Derzeit werden die meisten für den schnellen Konsum gemacht.
Das heißt, es ist gar nicht unbedingt nur eine Frage des Verbrauchers, sondern es ist eben auch eine Frage des Winzers oder der Winzerin, wie sie den Wein herstellt, ob er lange lagerbar ist oder nicht.
Absolut, das macht eine Riesenrolle. Es gibt zum Beispiel, habe ich das mal im Beaujolais in Frankreich gesehen, da gibt es die Mär von den Riesenunterschieden zwischen den Gemeinden. Da gibt es einige Grüß, also Gemeindeherkünfte, die recht unterschiedlich ausfallen. Und es wird immer gesagt, das liegt am Terroir, also am Boden. Die Wahrheit, denke ich, ist, man hat unterschiedliche Traditionen in den Dörfern, wie man mit den Trauben umgeht. Und in dem einen Dorf zum Beispiel lässt man sie sehr lange auf der Maische stehen. Im anderen werden sie relativ schnell abgepresst. Das schnell Abpressen führt zu sehr blumigen, eher jung trinkbaren Weinen. Langes Maischelager führt zu eher bärbeißigen in der Jugend Weinen, die man lagern muss, damit sie überhaupt gut werden.
Was ist da im Wein drin, was dafür sorgt, dass er lange halt lagerbar ist oder eben schnell getrunken werden sollte?
Genau, ich brauche im Grunde einige Faktoren, die einzeln oder in Kombination eine Rolle spielen. Das sind Zucker, Alkohol, Säure, Gerbstoff, manchmal Extrakt. Das sind Faktoren, die Weine haltbar machen. Wenn es viel davon gibt, hält der Wein. Also früher hatten die Weine viel Säure und die musste überhaupt erstmal runtergefahren werden, sozusagen durch langes Lager. Im Falle des Barolo ist da viel Gerbstoff, der muss rund geschliffen werden durch chemische Prozesse im lagernden Wein und so weiter und so fort. Auch der Zucker wird weniger süß, wenn das über die Zeit geht.
Und was passiert dann? Also wenn der Barolo jetzt nur 2 Jahre gelegen hat im Vergleich zu dem, der 20 Jahre gelegen hat, also was passiert da jetzt am Geschmack? Wie macht sich das bemerkbar?
Genau, also man muss sich das vorstellen wie Sandpapier auf der Zunge. Wenn ich einen jungen Rotwein habe, Gerbstoff betont, dann habe ich da, ich glaube, das sind die sind immer grober, wenn die Zahl niedriger wird. Also so ein 60er Schmirgelpapier, da kriege ich eine blutige Zunge von. Das ist sehr unangenehm, sandig und hart. Und wenn der mal eine Weile gelegen hat, dann wird da ein 400er draus. Das heißt, ich habe dann ganz feine Körnung. Das tut mir gar nicht mehr weh. Im Gegenteil, ist ein anregendes, interessantes Gefühl auf der Zunge. Und das ist ungefähr genau das, was die Gerbstoffe machen. Ja, junge Säure, überbordende Säure, die beißt vorne und hinten und macht einfach das Gesicht zur Zitronengrimasse. Man hat dann das Gefühl, da reinzubeißen in eine Zitrone. Wenn die Säure mal gerundet ist durchs Fasslager, vor allen Dingen durchs Fasslager, dann hat man einen Wein, der ja Frucht hat, weil Säure stutzt die Frucht und den man nicht mehr als sauer, sondern als fruchtig wahrnimmt.
Umgekehrt, bei Weinen, die nicht lange lagerfähig sind, die ihre Trinkreife sehr früh haben, ja. Was macht da das lange Lagern dann?
Genau, die werden banal, die verlieren das, was sie haben. In der Regel ist das ja eine nette Primärfrucht, die die von Anfang an mitbringen. Da ist ein direkter, einfacher, plakativer Ausdruck. Wenn das mal verstoben ist, vergangen ist, verwelkt ist, dann bleibt da ein bisschen Alkohol, ein bisschen Gerbstoff, ein bisschen Säure und keinerlei Frucht und Aroma mehr.
Mal angenommen, ich hätte diesen Barolo, von dem wir die ganze Zeit sprechen, irgendwo in den Untiefen meines Weinregals einfach vergessen. Hätte der auch seine Trinkreife irgendwann überschritten oder ja. Wäre der automatisch mit jedem Jahr Lagerung immer weiter besser geworden?
Nein, das ist eine Mehr, weil sehr alte Bordeaux zum Beispiel eben sehr hohe Preise kriegen. Aber das ist Sammlerwert, das ist kein Nutzwert. In unserer Folge über Bordeaux haben wir das ja mal tangiert mit Hanna Lobenberg zusammen. Auch solche Weine haben einen Punkt, wo es über den Zenit geht. Das ist aber auch eine Frage der Wahrnehmung. Wenn man alte Weine schätzt, kann das eine gute Weile dauern, bis man diesen Punkt erreicht hat. Aber ich würde mal sagen, der normale Weintrinker hat nach 20 Jahren Lager auch bei hochwertigen Weinen einen optimalen Genuss, bei sehr hochwertigen. Jenseits dessen wird der Wein in der Regel nicht mehr wirklich besser.
Also ich habe jetzt kein Barolo mehr im Weinkeller liegen. Das heißt, ich müsste, wenn ich jetzt einen kaufe, könnte ich den 2040 idealerweise trinken.
Sowas ungefähr, ja.
Bevor wir zu unserem nächsten Thema kommen, wie immer an dieser Stelle der Aufruf an unsere Hörer. Wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder auch Anregungen für diesen Podcast haben, dann können Sie uns das gerne schreiben an unsere E-Mail-Adresse trockenbislieblich@swr.de, trockenbislieblich in einem Wort, @swr.de. Und wir kommen jetzt vom Barolo zu einem ganz anderen Wein, nämlich zu einer deiner Weinbesprechungen. Du besprichst seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen der Name Weinmann, und wir hören uns hier immer eine Episode an. Und heute geht's da um einen besonderen Wein, über den haben wir hier, glaube ich, in dieser Form wirklich noch nie geredet.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Ein Gläschen Port trinken Bridge spielende Ladies aus geschliffenen Kristallgläsern in Edgar Wallace Verfilmungen in Schwarz-Weiß. Portwein ist eben very British und sehr altmodisch. Aber zu Recht? Wer mal da war in Porto, Nordportugal und sich durchprobiert hat, der weiß, da kann jeder eigentlich seine Spielart von Port finden. Bei uns ist die Auswahl oft begrenzter. Wir testen den White Port von Nieport bei Villavinum für 12,90 Euro. Das ist ein Standardprodukt, wobei die weiße Version deutlich seltener ist als die rote. Altgold im Glas duftet nach getrockneten Aprikosen und Feigen, nach Walnuss, Honig und leider auch deutlich nach Alkohol, sprittig also. Mit 19,5% ist er für einen weißen Port auch eher sehr kräftig angelegt. Der scharfe Alkohol lässt ihn trockener wirken, als er ist. Zucker hat er nämlich gar nicht so knapp und er macht ihn auf der Zunge auch ziemlich sämig-cremig. Aber auf der anderen Seite ist er auch irgendwie noch jugendlich kantig. Auch hier mit viel getrockneter und kandierter Frucht und wenig Säure. Portwein dieser einfachen Kategorie wird so gemacht: Trauben vollreif ernten, zerstampfen und angären lassen. Wenn der Saft noch ganz süß ist, wird die Gärung dann schon unter Zugabe von Branntwein gestoppt. Das vertragen die Hefen nämlich nicht, die gehen ein und der Wein bleibt süß. Keinesfalls zimmerwarm trinken, aber auch nicht direkt Kühlschrank kalt. Bevorzugt zu Desserts oder zu Roquefort-Käse mit Birne und Walnüssen. White Port von Nieport bei Villa Vinum in Mainz, 12,90 Euro.
Der Weinmann, SWR1 Rheinland-Pfalz.
Ja, wir reden hier noch ein bisschen über Portwein und über andere aufgesprittete Weine, so heißen die, glaube ich, ne?
Ja.
Ich wiederhole noch mal gerade, was du eben gesagt hast, einfach um mir das noch mal so zu vergegenwärtigen. Dem wird bei der Gärung Alkohol zugesetzt, damit die Hefen absterben, damit die Gärung unterbrochen ist, damit eben noch genug Zucker drin ist, aber trotzdem ist dann eben sehr viel Alkohol drin am Ende. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Absolut.
Was gibt es außer dem Portwein noch für Weine, die nach dieser Methode gemacht werden?
Das sind eine ganze Menge. Das ist von Madeira über Sherrys bis zu den Südfranzosen wie Rivesalt oder Banyuls sind das. Ach, ja, rund ums Mittelmeer eine Menge Weine.
Wer kommt auf die Idee oder beziehungsweise wie kommt man auf die Idee, sowas zu veranstalten?
Also man kann Weine so haltbar machen, muss man einfach mal sagen. Und es war früher auch eine der wenigen Möglichkeiten, Weine süß haltbar zu machen. Wir müssen uns ja vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, die Gärung zu stoppen. Die Hefen sind überall und früher konnte man gar nicht steril arbeiten. Die sind immer auch mit in die Flasche geraten und dann fingen die Flaschen an, nochmal zu gären, wenn man die süß abgefüllt hat und sind letztlich explodiert oder der Kork ist rausgeknallt. Und das war eine zuverlässige Methode, um Weine, auch süße Weine, über größere Strecken transportabel zu machen. Das geht auf die Briten zurück, die ja keinen eigenen Wein hatten, aber gerne getrunken haben. Und die haben überall auf dieser Welt dafür gesorgt, dass solche Weine erzeugt wurden und eben mit dieser Methode erzeugt wurden, weil sie sie dann auf ihren Schiffen gemütlich nach England schaukeln konnten, um sie eben beim Bridge zu trinken.
Aber hat das am Ende denn wirklich noch was mit Wein eigentlich zu tun oder ist das nicht ein ganz anderes Produkt?
Es hat mit Wein zu tun. Es ist ja wirklich aus Wein gemacht. In diesem Falle jetzt bei Porto ist es sogar Branntwein. Das ist also auch Alkohol aus Wein. An anderen Stellen ist man da weniger zimperlich und hat auch anderen Alkohol reingekippt. Aber das ist ein Produkt aus Wein und der Wein spielt da eine durchaus beachtliche Rolle.
Du hast das Bild von den kartenspielenden Ladies gebracht am Anfang deiner Besprechung, die aus Kristallgläsern den Port trinken. Also das hat schon ein altbackenes Image irgendwie bei uns, oder? Wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist so. Und die haben auch alle ziemliche Probleme, diese Produkte abzusetzen, versuchen permanent zu modernisieren und sich ein neues Image zu verpassen. Da gibt's moderne Flaschen, Ausstattungen und dergleichen, einfach um auch an jüngere Leute ranzukommen, Cocktailrezepte und. Aber Port hat eben auch durchaus, wenn man sich mal damit befasst, Einsatzfelder. Für mich ist das eines der wundervollen, wenn man einen ganz alten salzigen Käse hat. Also es darf gerne ein echter alter Gouda sein, der schon bräunlich wird und Salzkristalle hat. Und dazu ein jugendlicher Ruby Port, also ein roter Standardport. Das ist eine sehr, sehr faszinierende Kombi, weil der fette und salzige Käse mit der Süße und dem Alkohol halt extrem gut konterkariert wird. Das ergänzt sich und bildet eine echte Granate, ja.
Das ist aber jetzt auch schon wieder sehr herkömmlich irgendwie, ne? Also den Portwein zum Käse oder den Sherry als Aperitif, also das kennt man ja so.
Aber wer macht es noch? Also ich finde, das sind Traditionen, an die man anknüpfen kann, weil sie halt wirklich, man muss nicht Bridge spielen lernen, um Portwein zu genießen. Es genügt ein alter Käse. Ist doch schon mal ein Zugang.
Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, gibt es denn noch andere Einsatzgebiete oder geht der nicht über diese klassischen Einsatzgebiete, also als Aperitif oder als Dessertwein hinaus?
Naja, wozu trinken die Deutschen Wein? Längst nicht nur zum Essen, das tun die Franzosen oder die Spanier, da ist das eher üblich. Wir trinken Wein ja auch zur Geselligkeit. Nun ist einer mit 19 Volumenprozent nicht lange gesellig, weil man auch schnell dun wird, aber grundsätzlich ist das jetzt auch nicht so weit von den 14% weg, die wir ja heute oft schon standardmäßig haben. Also man kann sowas durchaus auch mal, wenn man Lust hat, am warmen Ofen, im Winter, wenn es kalt ist, probieren. Also es gibt schon Möglichkeiten.
Aber typischer Essensbegleiter, würdest du jetzt sagen, ist es nicht?
Naja, Dessert natürlich, Käse. Es gibt sicher auch einzelne Gerichte, wo man das machen kann. Also wenn man Schinken zu Feigen oder sowas hat, warum nicht? Oder einen hellen auch zu Schinken und Melone.
Altbackenes Image, haben wir gesagt, eher spezielles Einsatzfeld. Lohnt es sich trotzdem aus deiner Sicht, da einfach mal einzutauchen in diese Welt und das mal auszuprobieren? Oder sagst du, naja?
Absolut, also jedes dieser Produkte ist es wert, dass man sich damit mal beschäftigt. Das gilt eben auch für die vielen Sherrys, die ja noch eher noch facettenreicher sind als die Ports.
Und noch ein bisschen altbackener wirken, glaube ich, ne?
Ja, aber da gibt es eben auch leichte, trockene Versionen und es gibt sehr voluminöse, trockene Versionen, die in Deutschland kaum bekannt sind, also ein Oloroso 3 zum Beispiel. Da gibt es eine sehr breite Palette, die auch dann viel mehr Einsatzmöglichkeiten tatsächlich hat, auch in der Küche. Und es sind sehr spezielle und völlig andere Aromen, die man da erfährt. Es sind sehr oxidative Typen oft. Also diese Olorosos sind ja, da kommt Luft dran. Damit ist diese primäre Frucht oder auch sekundäre ist gar nicht das Thema, sondern das sind Töne, die durch Luftsauerstoff entstehen, da ist sehr viel Nussiges drin, Karamelliges, sehr viel, was mit Trockenfrüchten zu tun hat. Das sind ganz neue Welten.
Wer es ausprobieren will, würdest du sagen, es reicht mal im Supermarktregal nach dem Port oder Sherry zu greifen? Oder ist das was, wo du sagst, da wirklich besser im Fachhandel?
Ja, das würde ich wirklich so machen. Man muss da ja nicht gleich alles einkaufen. Aber wenn man sich mal irgend sowas zuführen will, mal eine Flasche, da gibt es auch oft Kleinflaschen, das ist gar nicht so doof, bei einem Fachhändler, mit dem man auch drüber reden kann, was man eigentlich gerne hätte, ausprobieren. Aber einen wirklich Manzanilla-Sherry oder einen, wie gesagt, Oloroso 3, man merkt, das ist ein Typus, den ich gerne mag, oder eben einen Port, da kann man auch den Unterschied zwischen dem Vintage-Port und den Non-Vintage mal ausprobieren. Das ist etwas, wo man viel Spaß dran haben kann, neue Welten erschließen kann, wenn man Lust darauf hat und eine extrem große Bandbreite kriegt. Das, was wir hier in den Supermärkten haben, ist in der Regel nur ein müder Abklatsch, dass ich da wirklich sagen würde, Fachhandel und informieren.
Und 12,90 Euro hast du bezahlt für diesen, der war aus dem Fachhandel, ist ja jetzt auch gar nicht so teuer, ne? Unterscheidet ihn nicht von einer guten Flasche Wein.
Das ist richtig, das muss nicht so extrem teuer sein, allerdings in der Regel sind bessere Qualitäten dort auch preissensibel, das heißt, geht schnell in die Höhe.
Nach oben geht immer.
Ja, aber man kann durchaus eben dann auch mal solche für hiesige Verhältnisse sehr exotischen Sachen finden. In Frankreich findet man das leichter. Ein Rivesalt, das ist also ein Muskatwein, der auch so verstärkt ist und der wieder eine ganz andere Richtung hat, weil dieses Muscatella-Aroma da durchschlägt. Oder eben einen Banyuls, das ist so eine Art, ich sag's grob, Portwein aus Südfrankreich, aber auch ein sehr renommiertes, altes Produkt. Das sind Dinge, die man im Fachhandel dann auch mal findet und wo man Spaß dran haben kann.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartuschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über die richtige Trinkreife und über aufgesprittete Weine. Werner, letzte Frage. Trinkreife bei einem Port, spielt das überhaupt irgendeine Rolle oder ist der immer trinkreif?
Ja, die sind, wenn sie auf den Markt kommen, eigentlich trinkreif. Ja, das ist schon richtig, obwohl es sehr große Unterschiede zwischen den Ports gibt.
Also ich kann ihn auch liegen lassen und ein paar Jahre abwarten.
Bei den Jahrgangsports, ja.